Herzlich willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. In der heutigen Folge des Podcasts What I Do Inspires You werde ich mich gemeinsam mit Carsten Fuchs dem Thema Lust auf Zukunft widmen und dabei unter anderem die Frage beantworten, was ich als Führungskraft zu einer Zukunftsgestaltung beitragen kann. Carsten Fuchs ist der Gründer und Inhaber der Fuchs von Morgen GmbH, Autor und Entwickler der Zukunftsbildmethode. Er bringt als Speaker, Coach und durch Online-Seminare Menschen in Bewegung, Dinge mal anders anzugehen und dabei die eigene Komfortzone zu verlassen. Carsten sagt, Zukunft wird aus Mut gemacht. Freut euch auf ein sehr inspirierendes Gespräch, in dem ihr den Menschen Carsten Fuchs kennenlernen werdet. Ihr werdet erfahren, was Carsten Fuchs unter Führung versteht und warum er sagt, dass man Führung lernen kann und warum man seiner Meinung nach Menschen mögen muss, wenn man führt. Carsten sieht den Menschen als ein Wunder an und ruft dazu auf, sich menschlicher zu begegnen. Hört rein und versteht, was der Begriff Zukunft für Carsten Fuchs bedeutet und warum es ihm wichtig ist, dass man Zukunft als nichts Fertiges ansieht, das man nicht verändern kann, sondern er uns ermutigt, die Zukunft selbst zu gestalten. Carsten sagt, schaut auf das, was gelingt und richtet euren Blick auf das, was wirklich positiv ist. Indem er uns in die Rolle des Gestalters unserer eigenen Zukunft versetzt, macht er uns Lust auf Zukunft. Das heißt, wir können die Zukunft selbst gestalten und die Zukunftsgestaltung hängt davon ab, dass unsere eigenen Vorstellungen zur Zukunft werden können. Lernt, warum es als Führungskraft nicht nur wichtig ist, eine positive Zukunftshaltung zu haben, sondern diese auch konsequent als eine Entscheidung dauerhaft durchzuhalten und eine neue Gewohnheit aufzubauen, denn das führt dann auch zu dauerhaften Verhaltensänderungen bei den MitarbeiterInnen. Versteht, dass Emotion und Intuition bei der Zukunftsgestaltung eine wichtige Rolle spielen und welche Schritte man bei der Gestaltung eines Zukunftsbilds konkret gehen kann. Lasst euch anstecken von der Leidenschaft von Carsten Fuchs für das Thema Lust auf Zukunft und versteht die Hintergründe seiner Aussage, Menschen wollen einfach nur als Menschen gesehen werden. Bei What I Do Inspires You bekommt ihr praxisnahe Tipps und Tricks, lernt diese sofort Schritt für Schritt als Führungskraft umzusetzen und so mit Freude und Begeisterung ein moderner Leader zu werden. Hört also rein, genießt die wertvollen Impulse, erfahrt, was gute Führung ausmacht und wie großartig es sich anfühlt, diese zu leben. Lasst euch inspirieren und euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Lieber Carsten, es ist mir eine große Freude, dich beim Podcast What I Do Inspires You begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Ganz herzlichen Dank, lieber Joachim.
Wir werden uns heute mit dem Thema Lust auf Zukunft beschäftigen und dabei unter anderem die Frage beantworten, was ich als Führungskraft zu einer Zukunftsgestaltung beitragen kann. Carsten, du bist der Gründer und Inhaber der Fuchs von Morgen GmbH, Autor und Entwickler der Zukunftsbildmethode. Auf deiner Webseite heißt es unter anderem über dich, dass du Menschen in Bewegung bringen möchtest, und zwar in ihrem Denken, in ihrem Tun, in ihrem Leben. Denn es liegt dir am Herzen, dass sie herausfinden, warum sie auf dieser Welt sind und welches Ziel sie mit ihrem Leben erreichen möchten. Menschen, Organisationen und Unternehmen sollen wieder Lust auf Zukunft bekommen und an hohen Zielen. Führungsteams sollen wieder entdecken, was gemeinsam begeistert und sie und ihr Team zu außergewöhnlichen Leistungen bringt. Aus diesem Grund hast du die Zukunftsbildmethode entwickelt und bringst als Speaker, Coach und durch Online-Seminare Menschen in Bewegung und über die Grenzen im eigenen Kopf hinaus. Das erfordert Mut, Entscheidungskraft und die Kraft, die Dinge wirklich anders anzugehen und dabei die eigene Komfortzone zu verlassen. Auf deiner Website sagst du auch, Zukunft wird aus Mut gemacht. Lieber Carsten, das macht mich alles sehr, sehr neugierig und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch. Ja, und starten möchte ich zunächst mal mit einer Frage, die ich immer zu Beginn eines Gesprächs in meinem Podcast stelle, Carsten. Was war denn dein schönstes Erlebnis in der letzten Woche und wo hast du Glück empfunden?
Ja, vielen Dank. Spannende Frage. Also ich durfte letzte Woche in Süddeutschland und Österreich unterwegs sein, um Zukunftslust zu verbreiten. Ja. Und ich habe dabei unter anderem ein Unternehmen besucht, wo es darum geht, dass drei Geschwisterkinder das Unternehmen von ihren Eltern übernehmen. Und dabei zu erleben, das ist ja immer ein sehr spannender Prozess, da sind sehr viele Emotionen drin, da ist was aufgebaut worden, da wird was weitergeführt, aber zu erleben, wie diese drei Geschwisterkinder die Leistung der Eltern auf der einen Seite so respektieren und schätzen und so voller ja Respekt über diese Leistung sprechen und sich auf der anderen Seite ernsthaft Gedanken machen, wie können sie dieses Unternehmen so weiterführen, dass sie für die Menschen, die dort arbeiten und für die Aufgabe, die sie als Unternehmer haben, für diese Welt etwas Gutes erreichen. Das hat mich tatsächlich sehr bewegt. Wenn ich so mit diesen Menschen arbeiten darf, dann tauche ich ja immer sehr tief ein in ihre Welt. Und das zu erleben, dass es so viele tolle, großartige Menschen gibt, denen es nicht egal ist, wie es den Menschen in ihrem Unternehmen geht, denen es nicht egal ist, ob sie nachhaltig arbeiten. Also am Abend war ich tatsächlich sehr bewegt von diesen Begegnungen und von dem, was ich lernen durfte.
Ja, hört sich super, super spannend an. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, also meine eigene Erfahrung zeigt es auch, auch gerade weil ich in einem eigentümergeführten Unternehmer auch arbeite, dass da natürlich nochmal auch ein ganz anderer Bezug da ist zum Unternehmen und auch zu den MitarbeiterInnen. Und da erlebe ich das oft auch, dass gerade bei solchen EigentümerInnen geführten Unternehmen da wirklich mal auf den Menschen dann auch noch mehr achtet und die dann auch einbezieht, gerade bei dem Thema Zukunftsgestaltung. Und jetzt gerade auch, wenn es um so eine Nachfolgeregelung geht, wie von dir beschrieben, hört sich super spannend an. Ja.
Also das ist toll.
Carsten, damit unsere ZuhörerInnen dich etwas besser kennenlernen und auch verstehen, wer denn der Mensch Carsten Fuchs ist, habe ich die drei folgenden Fragen an dich. Und meine erste Frage, Carsten, ist, wer bist du?
Wer bist du? Ich glaube, so hat mir diese Frage noch nie jemand gestellt. Wer bist du? Ich weiß gar nicht, ob man diese Frage so ohne weiteres ja beantworten kann. Wer bist du als Mensch? Also ich würde sagen, ich bin als Mensch auf dem Weg. Je mehr ich lerne im Leben, desto mehr sehe und lerne ich, dass ich eigentlich am Anfang bin und dass ich eigentlich so gut wie gar nichts weiß bei dem, was ich entdecke, was es alles gibt. Ich bin 54 Jahre, wohne in Köln, bin leidenschaftlicher ostwestfälischer Fußballfan, bin in Ostwestfalen aufgewachsen, liebe es, mich mit Menschen auszutauschen, zu unterhalten, zu spielen, in ihr Leben einzutauchen, das Leben zu teilen, bin sehr gerne unterwegs und für mich ist das, was ich tue, eigentlich keine Arbeit, für mich ist das, was ich tun darf, eigentlich ein Geschenk. Soweit mal vielleicht.
Ja, schönen Dank auch. Ich meine, die ZuhörerInnen könnte ich jetzt leider nicht sehen. Auch für mich ist das immer auch ganz, ganz schön, auch in so einem, wir beide veranstalten ja gerade einen Videopodcast. Und das ist mir auch wichtig, dann mein Gegenüber auch zu sehen, so diese Mimik dann auch zu sehen, währenddessen du da auch jetzt schon so ein bisschen was von dir preisgegeben hast. Und ist auch schön, dich dabei so ein bisschen strahlen zu sehen und auch diesen Optimismus, der da auch mitschwingt, ja, auch gerade wenn du das so beschreibst, du befindest dich auf dem Weg, also ich habe da jetzt auch gerade so eine gewisse Neugierde dann auch herausgelesen, ist natürlich auch gerade für deine Tätigkeit, der ja Lust auf Zukunft machen soll, glaube ich, enorm wichtig, dass du dann so bist, wie eben von dir beschrieben. Carsten, meine zweite Frage, was ist dir denn wirklich wichtig?
Mir ist wirklich wichtig, dass es gelingt, dass Menschen, du hast es schon gesagt, wieder Lust auf Zukunft bekommen. Das heißt, wir haben eine unglaubliche Möglichkeit bekommen mit unserem Leben, mit den Chancen, die wir in unserem Leben haben. Und es liegt viel, viel mehr in unseren Möglichkeiten, als wir uns in unseren kühnsten Träumen vorstellen können. Und das zu entdecken, das sieht man bei Kindern. Also denen musst du keine Lust auf Zukunft machen oder Lust auf morgen. Die leben das. Das heißt, dass wenn du dir Kinder ansiehst, dann siehst du, was in uns angelegt ist. Und dann, wenn ich das immer sage, dann nicken alle und sagen, ja, genau, genau. Und dann irgendwann geht das verloren. Da könnten wir lange drüber reden, über Erziehung, Muster, Gesellschaft, Medien, alles das, was dazugehört. Und das wieder ein Stück in Menschen sichtbar zu machen, weil ich glaube, dass diese Lust auf Zukunft für ganz, ganz vieles einfach eine grundlegend unterstützende Haltung ist. Das heißt, wenn du mit dieser Haltung hineingehst, dann kannst du anders mit Menschen umgehen, mit Aufgaben, mit Problemen, mit dir selbst. Und wenn das gelingt, dass ich Menschen ein Stück wieder öffnen kann. Also das heißt, das ist ja schon längst in ihnen drin. Also ich packe das ja nicht ein und packe das dann in Leute rein, sondern ich hole das wieder raus, was drin ist. Und wenn ich das erleben darf, dass dann so ein Strahlen über ihr Gesicht geht oder dass sie sagen, ja, jetzt habe ich Lust, die Dinge anzugehen in meinem Unternehmen, in meinem Team, in meinem Leben, dann kann ich abends, wenn ich im Bett liege, dann denken, ja, das war ein guter Tag.
Ja, kann ich super, super gut nachvollziehen. Du hast natürlich recht, darüber könnte man, glaube ich, noch auch stundenlang reden, warum dann teilweise diese Entdeckermentalität dann gar nicht mehr so vorhanden ist bei vielen, obwohl es in uns, wie du eben beschrieben hast, angelegt ist. Und auch sehr schön dein Vergleich auch mit Kindern. Ja, ich hatte mal vor Jahren die Gelegenheit, in so ein Thema ein bisschen tiefer einzutauchen, leider nicht während einer Podcast-Folge. Steht sozusagen noch auf meiner Wunschgästeliste, der Gerald Hüther. Aber wir hatten es genau mal darüber, ja, und er kann sich ja da, glaube ich, auch Tage drüber auslassen, warum das alles jetzt so verschüttet gegangen ist. Aber umso schöner ist es dann, wie du zum Schluss beschrieben hast, wenn sowas dann wieder auch zutage gefördert wird, ja, man das so ein bisschen ausgräbt und dann auch für die Menschen, die das dann auf einmal erleben, ja, dass sie dieses Entdecker-Dasein oder diese Entdeckermentalität so tief in sich drin tragen und dann auch mit Hilfe dessen dann auch ganz anders an das Thema Zukunftsgestaltung rangehen können. Aber darauf kommen wir ja nachher noch zu sprechen. Carsten, dritte Frage im Kennenlernmodus. Wofür stehst du denn jeden Tag auf?
Also im Grunde hat das natürlich viel mit dem zu tun, was ich eben schon gesagt habe, morgens aufzustehen in dem Glauben und vor allen Dingen in der Entscheidung, die Welt, das klingt jetzt groß, aber das meine ich so, die Welt und sei es auch nur die ich in diesem Tag sehe, begegne, ein Stück besser zu machen. Und ich habe lernen dürfen, dass ich nicht mehr darauf warte, ob ich mich so fühle. Oder ob das möglich ist oder ob es die Chance gibt, sondern dass ich das morgens entscheide. Das heißt, ich mache das morgens ganz konkret, wenn ich aufstehe. Ich nehme mir morgens immer Zeit für mich. Unter anderem gehört dazu auch, dass ich mir was aufschreibe. Und dann schreibe ich konkret die Entscheidung auf, was das für ein Tag werden soll. Das heißt, ich mache mir ein kleines Zukunftsbild für diesen Tag und zu was ich mich entscheide. Ich lasse mir oder wie soll ich sagen, mir oder meinen Stimmungen an der Stelle jetzt nicht die Chance, dass sie mich davon abhalten, dass ich etwas zu dem beitragen kann, was ich gerne beitragen möchte. Und das ist der Grund, weshalb ich gerne aufstehe, weil ich merke, dass dann tatsächlich, wenn ich abends mich wieder ins Bett lege und ich schaue zurück, dass ich dann merke, ja, da war vielleicht diese eine Sache, da war dieser Moment, da war dieser eine Punkt, wo ich das Gefühl habe, ja, dafür hat sich der Tag gelohnt.
Ja, und das muss ja jetzt auch durchaus, ja, wirst du mir zustimmen, auch gar nichts Großes sein. Ja, am Anfang haben die Leute, glaube ich, auch immer so ein bisschen so eine Hemmschwelle, ja, wenn es darum geht, die Welt jeden Tag so ein bisschen besser machen. Aber ich glaube, der Schwerpunkt liegt da wirklich bei bisschen und was kann ich dann im Rahmen meiner Möglichkeiten dann auch tun, auch realistisch tun. Oft ist es ja so, da werden sich dann gerade, haben wir jetzt Jahresanfang, ja, so unrealistische Ziele gesetzt und umso, ja, demotivierter ist man dann, wenn die nicht erreicht werden. Aber es sind manchmal wirklich so die kleinen Dinge. Und ich mache das auch regelmäßig, ja, dass ich dann zurückblicke auf den Tag, ja, und reflektiere. Und wenn du dann so sammelst, ja, egal ob das jetzt so ein Dankbarkeitstagebuch ist oder was auch immer, das ist schon bemerkenswert, was da immer zustande kommt, ja, an vielen kleinen Dingen, ja.
Ja, kann ich nur so beipflichten. Das heißt, genau, lieber einmal am Tag nicht recht haben, einmal am Tag jemandem was Positives sagen, einmal am Tag sich bei der Dame an der Kasse im Supermarkt bedanken und die guckt dich ganz groß an, weil die Leute, es ist nicht üblich, oder ihr Trinkgeld zu geben. Gib mal jemanden, wenn du einkaufst im Supermarkt, 1 Euro oder 2 Euro Trinkgeld, was ja ehrlich gesagt jetzt nicht die Welt ist, also es macht dich ja nicht arm, aber was das auslöst, also einfach diese kleine Geste zu sagen, hey, Sie machen einen guten Job. Und ich glaube, Sie haben es nicht immer leicht, hier zu sitzen bei jedem, was draußen da passiert und so weiter. Und dann zu sagen, herzlichen Dank, Sie machen einen guten Job. Also das kann deinen und es wird vielleicht Ihren oder seinen Tag verändern.
Absolut. Ja, vielen Dank auch für die Offenheit und das Einlassen auch auf meine Frage in unserem Kennenlernmodus. Lass uns doch jetzt mal einsteigen. Wir sind ja hier in einem Leadership Talk Podcast bei What I Do Inspires You in das Thema Führung, gute Führung. Was ist es für dich, Carsten, Führung, und wie sieht denn deine Perspektive auf Führung aus?
Ja. Also man kann natürlich ganz extrem viel über Führung sagen und das würde wahrscheinlich auch den Rahmen sprengen hier. Ich sage mal das, was mir spontan am wichtigsten ist. Mhm. Wer führt, muss Menschen mögen. Also ich habe viele Menschen getroffen, die führen aufgrund von, keine Ahnung was, weil sie befördert wurden, weil ihnen jemand diese Stelle gegeben hat, weil ihnen jemand gesagt hat, du kannst das, die aber im Grunde keine Menschen in dem Sinne mögen, dass sie sich gern mit ihnen auseinandersetzen, mhm, mit deren Herausforderungen, Stimmungen und so ähnliches. Und das macht es schwierig. Also ich würde sagen, erstens, wer führt, muss Menschen mögen. Und das Zweite, was mir wichtig ist, ist, Führung ist etwas, was man lernen muss. Das heißt, es gibt Menschen, die können, es gibt wahrscheinlich wenige Menschen, die können das aufgrund von Sozialisation oder Erziehung oder Veranlagung vielleicht richtig gut. Aber die meisten denken, wenn ich den Job bekomme und ich führe jetzt, dann kann ich das auch. Aber Führung heißt für mich erstmal sich selber führen lernen, verstehen, wie Führung funktioniert und dann bereit zu sein, zu sagen, okay, das muss ich lernen. Genauso wie ich Skifahren lerne, wie ich Autofahren lerne, muss ich auch Führung lernen. Und irgendwo gibt es da einen Knoten im Kopf, weil wir denken, hä, das tue ich doch, da muss ich doch nicht lernen. Ich bin doch jetzt hier Head of Dings da oder wie auch immer, da muss ich das doch nicht. Also ich glaube, wenn man diese beiden Haltungen, und da sind wir wieder bei einem Kernthema, wenn man diese beiden Haltungen einnimmt, erstens, was ist denn das da? Also der Mensch, der mir gegenübersteht, ist ein Wunder. Und wie kann ich denn mit diesem Wunder umgehen? Und zweitens, wenn ich ehrlich bin, dann muss ich noch viel lernen in Sachen Führung. Wenn ich mit diesen Haltungen alleine mal losgehe, glaube ich, dann wird sich dein ganzes Führungsverhalten und die Reaktion schon verändern, weil Menschen merken, ach so, der kann das gar nicht alles, der ist auch nur ein Mensch und so. Also alles das, was da dran hängt.
Ja, ist schon interessant, wenn du das so sagst, was ist da gerade so bei mir passiert. Also ich habe dann auch jetzt, weil ich diese Frage ja immer dann auch stelle in meinen Podcast-Folgen. Mittlerweile sind wir bei der 28. Und das zieht sich wie so ein roter Faden natürlich dadurch, was mir da als Antworten gegeben wird. Und besteht im Wesentlichen wirklich auch aus diesen beiden Komponenten, die du beschrieben hast. Ja, also einmal dieses, ich muss Menschen mögen und diesen Menschen dann auch als Wunder sehen. Ja, das ist dann auch, glaube ich, die Komponente an Führung, wo ich sage, da bedarf es jetzt schon so gewissen Voraussetzungen, auch persönlicher Art oder auch einer gewissen, wie du sagst, Haltung. Wie gehe ich an das Ganze ran? Und das ist für mich auch so ein Fundament, ja, so eine Grundvoraussetzung. Und das Zweite ist, dass man Führung, du hast gesagt, lernen muss. Ja, ich sag ja immer dann, man kann Führung lernen, einfach um es auch gerade jungen Führungskräften so ein bisschen schmackhafter zu machen, ja. Entschuldigung, dass also das ist das Schöne auch daran, finde ich, gerade an Führung, dass man das lernen kann. Ja, es bedarf natürlich so gewisser Führungseigenschaften, aber es und setzt sich natürlich auch im Großteil auch aus Erfahrung dann auch noch zusammen. Aber es ist was, wenn man das möchte, dann kann man das lernen und das macht dann auch immer aus meiner Sicht sehr, sehr viel Hoffnung. Aber die sehr wichtige Komponente ist das, was du am Anfang gesagt hast, wenn du den Mensch quasi so als Wunder siehst und auch als Führungskraft drauf aus bist, dann auch jemand wirklich zum Wachsen zu bringen, dass sich die Potenziale entfalten und dann auch siehst, ja, was auch Wunderbares dann passieren kann, dann ist das natürlich ja aufs Führungskraft ideal, ja. Mhm. Wenn du jetzt mal so Führung auch im Laufe deiner Berufsjahre so ein bisschen beobachtest, wie hat sich denn aus deiner Sicht auch so ein bisschen die Führung gewandelt, ja, und warum brauchst du auch vielleicht gerade heute in einer Welt, wo natürlich sich jeden Tag viel tut, sich viel bewegt, kein Stein mehr auf dem anderen bleibt, auch der Kontext, in dem wir führen, sich immer wieder verändert. Wie hat sich da aus deiner Sicht Führung gewandelt, ja? Und warum brauchst du auch gerade die von dir eben skizzierte menschlichere Führung?
Es hat sich natürlich viel, viel verändert, weil sich Unternehmen, Arbeitsformen verändert haben. Aber das ist für mich gar nicht das, wie soll ich sagen, das Wichtigste oder das Primäre. Ich denke, Führung ist auf der einen Seite etwas, was sehr stark mit Werteorientierung zu tun hat. Und je mehr Menschen aktuell verunsichert sind oder selber auf der Suche nach ihren Werten sind, desto größer wird die Verantwortung von Führung. Und das andere geht eigentlich in die gleiche Richtung. Das heißt, soweit sich die Rahmen und die Lebensbedingungen von Menschen verändern. Und das haben wir in den letzten Jahren ja gemerkt, durch äußere Einflüsse ist einfach eine immer größere Verunsicherung, ein persönliches an die Grenzen stoßen bei vielen Menschen, Arbeitnehmerinnen zu sehen. Umso größer wird die Aufgabe von Führung, das nicht zu lösen. Also Führung ist da kein Therapeut oder wie auch immer, aber diesem insofern gerecht zu werden, dass sie darauf eingeht, dies wahrnimmt. Und das ist ja der Spagat, den ich wahrnehme bei ganz vielen Führungskräften, dass sie sagen, der Druck wird immer größer von oben im Sinne von die Leistungen zu bringen, die Herausforderungen im Unternehmen zu managen, Prozesse zu managen, muss immer alles schneller, immer alles noch mehr agiler und wie auch immer werden. Und auf der anderen Seite die Menschen, die einfach jetzt ganz platt gesagt, nicht mehr so locker funktionieren wie früher, sondern wo viele auch an ihre Grenzen kommen, quiet quitting, das heißt also, wo sie sagen, ich will so nicht mehr arbeiten, also all diese Themen. Und als Führungskraft stelle ich mir das so häufig vor, stehst du da, links wird gezogen, rechts wird gezogen und du stehst in der Mitte und sagst, was denn noch? Was denn bitte jetzt noch? Komm, geht's mir noch einen drauf? Und das kann ich verstehen, dass viele da sagen, nee, es ist zu viel. Oder dass dann ja der Mitarbeiter oder ja die Mitarbeitende runterfällt dabei. Oder einfach, ja, dass sie sagen, kann ich nicht auch noch. Ich sehe deine Bedürfnisse, aber geht einfach im Moment nicht. Und ich bin ja grundlegend optimistisch. Insofern denke ich, dass uns diese Entwicklung tatsächlich in eine neue Zeit bringen wird, dass man merkt, mit unserer eher mechanistischen Sichtweise an Unternehmen, an Welt und an Führung heranzugehen, werden wir der Komplexität des aktuellen Menschen und des aktuellen Lebens nicht mehr gerecht. Und wir merken, das knirscht und das funktioniert nicht mehr so. Und daraus wird etwas Gutes Neues entstehen.
Du hast jetzt eben auch nochmal so diese Rolle angesprochen von Führungskräften, auch wie du es gerade so siehst und diesen, du hast gesagt, rechts zieht es, links zieht es, oben oder unten. Wie nimmst du das dann auch in Zusammenarbeit mit deinen Kunden wahr? Also was ist jetzt so für dich, wenn du es zusammenfassen solltest, vielleicht die größte oder was sind die größten Herausforderungen aktuell in der Führung?
Also tatsächlich als Führungskraft so mit sich selber bestmöglich umgehen zu können, dass man diesen Spagat überhaupt durchhält, dass man dabei nicht selber aus der Kurve fliegt und dass man selber sich in einer solchen Balance hält, dass man eben tatsächlich noch Ruhe hat, noch ein Ohr für die Menschen, noch ein Herz für die Menschen. Und dann natürlich, wenn wir dann, ja, das ist ja mein Thema, wenn ich merke, dass den Führungskräften die Lust auf Zukunft vergeht. Das heißt, wenn die sagen, boah, ich weiß gar nicht, wie ich das alles und wie das gehen soll, dann überträgt sich dies natürlich auf das Team. Und wenn das Team merkt, dass da oben jemand ist, der sich Sorgen macht, der eigentlich selber sagt, ich weiß gar nicht, wie ich das hinkriegen soll, ich weiß gar nicht, wie das jetzt weitergehen soll, dann macht das natürlich wiederum mehr Unruhe. Das heißt ja, die wünschen sich ja, dass jemand vorangeht und sagt, hey, kriegen wir hin. Ja, sind stürmische Zeiten, ist nicht einfach, aber gibt keine Frage, das werden wir miteinander schaffen. Sowas wünscht sich ja ein Team. Und ja, die wünschen sich, dass jemand sich hinstellt und sagt, hey, das nächste Jahr nehmen wir uns vor, das werden wir gut miteinander machen, woran wollen wir arbeiten, das ist meine Vision, daran möchte ich gerne mit euch arbeiten, das ist mein Bild von Zukunft. Und wenn das nicht mehr gelingt, weil der Druck oder weil die Herausforderungen zu groß werden, das erlebe ich halt in vielen Unternehmen, dann wird es schwierig, weil dann sich das für die Menschen, die arbeiten dort, einfach nochmal als Belastung oder als belastender herausstellt.
Ja, und es ist zum einen halt dieses Spagat, ja, von dem du erzählt hast, und dann aber auch, du hast ja die Begrifflichkeit eben auch verwendet, der Komplexität, ja, nehme ich auch selbst als Führungskraft so wahr, ja, also vergleiche ich die Situation mit vor 10 Jahren, haben wir aktuell eine ganz andere Komplexität und auch dieses Individuelle, ja, wo du als Führungskraft jetzt im Prinzip nicht mit einem One-Size-Fits-All-Ansatz rangehen kannst, konntest du übrigens meiner Meinung nach noch nie, ja, aber es ist noch viel, viel individueller geworden.
Fühlt sich anders an, ne,
im Rückblick. Ja, es ist noch, genau, und du hast im Prinzip wirklich jede einzelne Mitarbeiterin, ja, hast du da und musst gucken, okay, was passiert da vor Ort, und es sind genau auch diese Sachen, die da rein diffundieren, auch gerade aktuell, insbesondere in den letzten 3 Jahren, aus privaten Situationen, ja, Krisen, ja, die jetzt im Moment an der Tagesordnung sind, plus natürlich auch die Business-Komponente, die dann für eine Führungskraft durchaus herausfordernd sind. Ich sehe es aber genauso wie du, ja, als du gesagt hast, ich bin ja da auch Optimist, und dass natürlich in so Sachen auch eine Chance besteht, dann Führung auch grundsätzlich dann auch anders zu denken. Und ich glaube, da sind wir auf einem ziemlich guten Weg, meiner Meinung nach
auch. Und ja. es gibt ja auch, also sollte sich jetzt nicht so anhören, dass das überall und in jedem Unternehmen so ist, sondern es gibt ja auch schon ganz viele ganz tolle Führungskräfte, absolut, auch ganz viele junge Leute, die das anders machen. Das heißt also, und das macht mir wiederum auch immer wieder Mut, wenn ich das sehe, dass es tatsächlich anders geht. Also wenn ich dann in Unternehmen komme, dann sage ich immer, hey, ich kann euch versprechen, es geht. Also ich hab Unternehmen gesehen, die sind in genau der gleichen Lage, die haben den gleichen Markt oder die sind vor ähnlichen Herausforderungen, und die zeigen, dass man damit anders umgehen kann. Und dass man das nicht als ausweglose Situation wahrnimmt, sondern dass man tatsächlich sagt, ach so, ja, stimmt. Ja, klar, das kann ich auch vielleicht anders lösen, anders denken.
Ja, schön, dass du das jetzt nochmal so sagst, weil so wie es dir ein Anliegen ist, Lust auf Zukunft zu machen, so ist es mir ja immer ein Anliegen, sozusagen Lust auf Führung zu machen, an Leadership. Sehr und schön. Da auch Spaß und Freude, ja. Und gerade auch bei jungen Führungskräften erlebe ich das auch immer wieder, ja, wenn dann auf einmal mal diese Lust dann auch da ist und dieser Spaß, was das dann letztendlich auch bewirken kann. Lust auf Zukunft. Carsten, lass uns doch hier mal ein bisschen tiefer einsteigen jetzt in das Thema Zukunft. Was ist denn deine, wie soll ich sagen, Definition von Zukunft? Wahrscheinlich gibt es das gar nicht, diese eine Zukunft, oder?
Nein, es gibt auch nicht nur eine Definition. Das Bild, mit dem ich arbeite oder mit dem ich unterwegs bin, ist die Vorstellung, dass die Zukunft nicht fertig ist. Dass es keine fertige, nicht diese eine Zukunft gibt, in die wir hineinleben und auf die wir uns irgendwie bestmöglich vorbereiten oder einstellen können und die dann irgendwie über uns hineinbricht. Also viele Menschen haben solch ein Bild, die sagen, im Grunde kann ich ja doch nichts Wesentliches daran verändern, sondern fühlen sich eher so wie so eine Flipperkugel in ihrem Leben, wo irgendwie, keine Ahnung, sie ditschen an die eine Wand und dann geht's rüber an die andere und dann kommt irgendwo jemand, der sie hochkickt und wieder runterkickt und so weiter. Und ich halte dem ein Bild entgegen, dass ich sage, was wäre, wenn es stimmt, dass die Zukunft dadurch entsteht, was wir uns denken und vorstellen können. Jeder für sich alleine, aber natürlich auch im Team, im Kollektiv. Das heißt, dass Zukunft überhaupt nicht fertig ist. Wie eine Masse stelle ich mir das manchmal vor, die eben einfach keine feste Struktur hat. Und wir drücken dort unseren Stempel hinein. Mhm. Und das ist das, was wir dann sehen und erleben. Und das kommt uns dann so vor, als wäre es da. Aber was wäre denn, wenn es tatsächlich stimmt, dass das erst entsteht dadurch, dass wir uns bestimmte Dinge denken oder vorstellen können und eben leider auch manchmal nicht vorstellen können? Mhm. Und das versuche ich anderen weiterzugeben und ihnen zu sagen, überleg doch mal, wenn es auch diese Möglichkeit der Zukunftsgestaltung gäbe, dass sie nämlich davon abhängt, dass das, was du dir vorstellen kannst, dann wiederum zur Zukunft wird. Und dann wird auf einmal deutlich, dann muss ich ja im Prinzip an meiner Vorstellung arbeiten. Dann sage ich, ja, genau. Das heißt, dann musst du viel weniger am Außen arbeiten, das, was wir immer so für wichtig erachten, an To-Do-Listen und dann und so weiter und so fort, sondern dann wäre es tatsächlich für die Zukunft entscheidender, dass ich mir überlege, was kann ich mir denn vorstellen? Und was möchte ich mir denn vorstellen? Und dann kommen wir in einen ganz spannenden Bereich.
Absolut, ja. Und in den Bereich können wir jetzt auch noch mal einen Schritt tiefer eintauchen. Carsten, in deinem Buch Zukunft entscheiden, ja, habe ich unter anderem die beiden folgenden Dinge mitgenommen. Zum einen ist es entscheidend, wie wir über Zukunft denken. Das heißt, ich sehe es eher als etwas mehr oder weniger Unbeeinflussbares an, also Schicksal, oder, so wie eben von dir auch beschrieben, als etwas Positives. Das heißt, ich kann mich für meine Zukunft entscheiden und sie gestalten. Und das Zweite, was ich mitgenommen habe, ist, zum anderen ist es wichtig, ob ich eher mit Zukunftsoptimismus oder mit Zukunftsangst an die Sache rangehe. Und ja, wie können wir denn unsere Kraft der Gestaltung eines besseren Morgen denn auch widmen? Und braucht es dann auch eine gewisse Zukunftskompetenz?
Ui, das sind ja jetzt gleich schon einige Fragen, einige wichtige Gedanken. Also wir brauchen natürlich eine Zukunftskompetenz. Das ist gar keine Frage. Nur häufig vergessen wir aus meiner Sicht das, was dem vielleicht zugrunde liegt oder das, was dem zuvor gehen sollte, nämlich eine Zukunftshaltung. Ich denke, dass die Haltung entscheidender ist als die Kompetenz im Sinne von Kompetenzerwerb, Informationen, Inhalte oder ähnliches. Ich denke, dass die Haltung an ganz vielen Stellen mehr Einfluss hat auf das, was wir erleben, das, was wir gemeinsam gestalten können in Zukunft, als Kompetenz. Ich bin nicht gegen Kompetenz. Das soll jetzt nicht so klingen nach dem Motto, bitte jetzt bloß nicht informieren, bloß nichts lesen, bloß nichts hören, keine Podcasts oder so. Nein. Das ist ja ganz im Gegenteil, sondern es geht darum, selbst wenn ich, also um es auf die Spitze zu bringen, wenn ich denke, dass die Zukunft ganz schwer und ganz hart wird und ich habe viel Kompetenz, aber ich gehe mit dieser Haltung ran, dann wird es trotzdem nicht lösungsorientiert sein, nicht ermutigend, nicht positiv. Das heißt, ich muss es für mich selber mal definieren, wie kann ich es eigentlich, also ist Zukunft etwas für mich, was bedrohlich ist, oder ist Zukunft etwas für mich, was förderlich ist und wo ich denke, natürlich werden wir die Probleme lösen. Natürlich werden wir die Welt auch wieder in eine bessere Bahn lenken können. Natürlich werden wir das Leben gut entwickeln können.
Und das sind ja auch diese Sachen, die ich dann auch aus einem Buch rausgelesen habe. Ich glaube, wenn du dann mit einer Haltung rangehst und sagst, okay, ich sehe das zunächst mal, also Zukunft, als etwas Positives, ja, wo ich was entscheiden und gestalten kann, und ich gehe da mit einem gewissen Zukunftsoptimismus ran, anstatt jetzt mit einer Zukunft Angst, dann ist es natürlich eine ganz andere Grundlage, auf Basis derer ich dann mit dieser von mir angesprochenen Zukunftskompetenz an die Sache rangehen kann, als wenn es umgekehrt wäre, oder?
Ja, genau. Also das trifft es eigentlich sehr gut. Das heißt, natürlich muss ich eine Kompetenz haben im Sinne von, ich muss meinen Job gut machen können, wenn ich Führungskraft bin. Ich muss von der Thematik Ahnung haben. Aber wenn mein Team vor mir sitzt und mich mit großen Augen ansieht und sagt, puh, jetzt neue Woche, was machen wir denn? Wie wird das denn? Und so weiter. Und ich werde sagen, oh, das wird ganz schwierig diese Woche. Dann werden die Menschen mit einer Grundeinstellung in den Tag gehen, aufpassen. Aufpassen. Das wird schwierig, was kommt um die Ecke und so weiter. Und wenn ich aber als Team sage, so, jetzt lass uns doch mal kurz miteinander 10 Minuten am Anfang eines Meetings, sowas empfehle ich, lass uns doch mal untereinander ansehen und lass uns mal sagen, okay, was gab es in der letzten Woche, wofür wir eigentlich dankbar sein können? Ja. Jeder sagt mal dem anderen eine Kleinigkeit und sagt, ey, super, dass du mir da geholfen hast. Das hat mir die Woche gerettet. Oder dass du mir die Information gegeben hast, das hat mir viel Arbeit erspart. Und somit starten wir anders in ein Meeting, in eine Sitzung, weil wir denken, ah, guck mal, das sind ja großartige Menschen. Guck mal, wir unterstützen uns gegenseitig. Guck mal, wir haben das in der letzten Woche alles geschafft. Natürlich werden wir das, was in dieser Woche kommt, auch schaffen.
Ja, 2 Kommentare dazu. Ich greife gerade nochmal das Letztere auf. Also ich mache das jetzt schon seit geraumer Zeit auch mit meinem Team, dass ich dann wirklich ritualisiert immer mit dieser, ich nenne es mal Übung, reingehe und sage, was war denn dein schönstes Super. Erlebnis der Woche? Und ja, also natürlich, einige atmen dann schon immer tief durch, ja, und sagen, nimm mich doch bitte nicht am Anfang dran oder als zweites oder als drittes, ja. Aber was daraus entsteht, natürlich ist das, ich sagte immer, klar, setzt es in den Business-Kontext, aber wenn euch was anderes einfällt, nennt es dann auch. Und dann auch hier diffundieren dann so private Sachen dann rein. Und das ist natürlich, wie du auch beschrieben hast, schon eine ganz andere Basis, auf einmal in so ein Meeting reinzugehen. Und die zweite Anmerkung, total lustig. Ja, ich musste eben so ein bisschen grinsen, als du nach meiner Frage Richtung Zukunftskompetenz dann gesagt hast, naja, also essentiell ist das Thema Haltung. Und da ist mir Folgendes eingefallen. Ne? Gestern hatte ich die Gelegenheit, mir dieses Hahnenkamprennen in Kitzbühel anzuschauen. Und oben am Starterhäuschen war ganz groß Audi-Werbung mit einem Slogan, Hashtag Future is an Attitude, ja. Und das ist mir dann irgendwie eingefallen. Ich habe gesagt, ja, genau, also es ist genau so, ja. Also ich weiß nicht, in welchem Kontext die das dann auch setzen, aber die leben das wahrscheinlich dann auch ähnlich, natürlich in einem ganz anderen Umfeld und natürlich bei der Entwicklung von Zukunftsmodellen oder Technologien. Aber auch hier, gerade diese Attitude, auch diese Haltung, wie gehe ich an die Sache ran, als Basis, ne?
Ja, vielleicht nochmal auch an deinem schönen Beispiel zu den Teamrunden. Erstmal finde ich super, dass du das so machst. Die meisten, glaube ich, scheitern daran, dass sie das irgendwann nach 3-4 Mal aufhören, weil es dann schwer wird, weil es dann genau diese Effekte gibt, die du sagst. Dann gucken dich die Leute an und sagen, bitte nimm mich nicht dran, oder du kommst in den Raum rein und die Leute sagen, oh, jetzt kommt er wieder mit seiner und wie auch immer da, jetzt müssen wir wieder irgendwas Positives sagen und so weiter. Habe ich alles erlebt, kenne ich alles aus dem FF. Aber warum ist das eigentlich, also warum taucht das auf? Das taucht auf, weil es für die Menschen neu und ungewohnt ist. Das heißt, das ist einfach nicht gelernt. Mhm. Gelernt ist, dass wir in eine Sitzung reinkommen, irgendjemand fängt sofort mit der To-Do-Liste an, beschwert sich über irgendwas, irgendjemand ist nicht fertig geworden, 2 kommen zu spät, 3 beantworten noch eine Mail und so weiter und so fort. Das haben wir gelernt, das können wir aus dem FF, das kommt keinem komisch vor. Aber nur, weil es bekannt ist. Das heißt, wenn wir Zukunft als eine Attitude, als eine Haltung sehen, dann müssen wir eine neue Haltung, eine neue Gewohnheit aufbauen und dann müssen wir ein Stück durchhalten. Das heißt, als Führungskraft kann ich sagen, dann mach es, mach es, mach es. Auch wenn die Leute dich komisch angucken, wenn sie es blöd finden, mach es. Du musst es nicht eine halbe Stunde machen, wie auch immer. Du kannst eine kurze Runde machen, aber zu sagen, nein, bei uns gehört das jetzt dazu. Und irgendwann ist der Punkt da, wo eine neue Gewohnheit aufgebaut ist.
Absolut, ja.
Also vielleicht noch ein Satz. Haltung, denken wir ja häufig, kommt einfach irgendwie und dann haben wir eine neue Haltung. Haltung ist aber eine Entscheidung. Das heißt, wenn ich mich entscheide, so möchte ich in ein Meeting gehen, so möchte ich Zukunft sehen, so möchte ich mit Menschen umgehen. Und wenn ich das durchhalte, dann wird sich irgendwann diese Haltung in dir verändern und auch in den anderen. Deswegen, Haltung hat jetzt nichts damit zu tun, fühle ich das jetzt gerade oder fühle ich es nicht, sondern Haltung ist die Entscheidung, so machen wir das, so gehen wir mit Kunden um, so gehen wir miteinander um, so gehen wir mit Zukunft um und so starten wir in das Meeting.
Ja, es bedarf da auf der einen Seite schon, wie du beschrieben hast, jetzt einer gewissen Konsequenz, aber trotzdem auch, sagen wir mal, diese, ich sag's immer, Freiwilligkeit, ja, also sowas könnte ich nie per Order de Mufti dann, ist überhaupt sowieso nicht mein Ansatz als Führungskraft, dann auch im Prinzip verordnen, so nach dem Motto, du musst es jetzt mir unbedingt dann nennen. Und gerade aus dieser Freiwilligkeit heraus erlebe ich dann aber auch diese Motivation dann, ja. Also natürlich gibt es immer mal wieder die Fälle, wo jemand sagt, ey, weißt du was, also nach der Woche, das fällt mir jetzt wirklich schwer, da noch irgendetwas Positives rauszuziehen. Und dann nehme ich dann auch Druck, ja, sag, okay, dann überleg halt nochmal oder auch heute bist du mal raus, aber den Leuten fällt eigentlich immer irgendwie was ein. Das vielleicht auch nochmal dazu und dann auch, ich liebe es ja, diese Wortspiele, ja, also Haltung, ja, durchhalten, verhalten, ja, und ja, es ist tatsächlich so, dass nach so einer Entscheidung für eine gewisse Haltung und nach einem Durchhalten sich daraus natürlich auch ein Verhalten dann auch ergibt, ja, und das ist, glaube ich, auch schön immer zu sehen, wenn aus Haltung Verhalten wird und die Leute dann ins Tun kommen, ne?
Ja, absolut.
Du hast es eben angesprochen, Carsten, du beobachtest ja, dass vielen Führungskräften so diese Zukunftslust und auch der Zukunftsmut so ein bisschen verloren geht und hast mir auch im Vorgespräch gesagt, das ist auch so ein Warnzeichen für dich. Was genau meinst du denn damit und an was machst du das auch konkret fest?
Also für mich sind Unternehmen und damit natürlich auch die Führungskräfte im Grunde der Motor für Entwicklung. Das heißt, wenn wir unsere Gesellschaft, unsere Welt betrachten, dann sind ein Großteil der Veränderungen und Entwicklungen eben aus unternehmerischen Zusammenhängen entstanden. Das heißt, dort sind die Menschen, die auf Lösungen kommen, dort sind Menschen, die, keine Ahnung, Impfstoffe entwickeln, die neue Antriebstechniken entwickeln und so weiter und so fort. Das heißt, wenn wir es nicht schaffen, dass die Unternehmen noch in Lösungen und in Zukunftsszenarien, in Optimismus denken, dann ist es einfach schwierig, weil dann lässt die Lösungsfreude und die Lösungskompetenz nach, glaube ich. Das heißt also, wenn die Menschen nicht mehr sagen, ja, keine Ahnung, wo das jetzt herkommt, keine Ahnung, wie wir das machen, aber das kriegen wir hin. Also, ja, alle zusammen, was brauchen wir hier, was machen wir? Wenn natürlich in einer Welt, die medial im Moment einfach die Probleme und die Schwierigkeiten einfach stärker betont als das andere, ja, womit ich nicht sagen will, dass sie nicht da sind, aber dass sie auf jeden Fall stärker betont werden, trifft das natürlich auch die einzelne Führungskraft, die ist ja auch nur ein Mensch. Und die geht ja auch nach Hause und die hat auch zu Hause dann irgendwie eine Familie und dann sagt die Partnerin, der Partner dann, ja, wie geht's dir damit? Und man spricht darüber und so weiter. Das heißt also, die haben ja selber an gar manchen Stellen die Herausforderung. Und das heißt, ich glaube, im Moment gibt es auf der einen Seite viele einzelne Personen, die noch nicht genau wissen, wie sie mit der Gesamtherausforderung umgehen, denen vielleicht selber zu wenig Mittel, Tools, Haltungsverstärker fehlen, um zu sagen, so kann ich mich selber wieder ein Stück aufrichten, ausrichten, besser aufstellen. Und zum anderen ist natürlich so, je größer die Probleme von außen werden in Unternehmen und so weiter, kennen wir alle, desto stärker werden die Zügel angezogen, desto mehr Druck wird abgeladen, Budgetstopp, Einstellungsstopp, Stopp. Und das erhöht natürlich den Druck auf diejenigen, die im Moment sowieso schon ja die Last tragen. Und wenn diese beiden Dinge sich verstärken, dann entsteht etwas, woran ich das wahrnehme, dass ich dann eben in Unternehmen komme und dann merke, dass es extrem schwer fällt, aus dem Denken, aus der Perspektive, wie soll ich das alles schaffen, wie soll das gehen in ein, natürlich können wir das schaffen zu wechseln. Also die Zeit, oder wie soll ich sagen, die Distanz zwischen der einen und der anderen Perspektive, die ja beide in Anführungszeichen richtig sind, es ist ja keine falsch. Du kannst es ja so oder so angucken. Mhm. Da kommt das alte Beispiel, das Glas ist entweder halb voll oder halb leer. Ja. Also das heißt, der im Moment nehme ich wahr, dass dieser Schritt, diese Energie, die gebraucht wird, um die eine Perspektive zu verlassen und in die andere zu gehen, dass der größer wird.
Mhm. Ja, das, also das
zu beschreiben.
Kann ich auch gut nachvollziehen, allein anhand deiner Beschreibung, aber auch aus eigener Erfahrung. Ja, also das ist natürlich so, wir haben ja ganz am Anfang drüber gesprochen, wie hat sich Führung verändert, ja, auch gerade die Rahmenbedingungen innerhalb der letzten 3 Jahre, glaube ich, extreme Veränderungen, ja, und du hast ja da im Prinzip verschiedene, ich nenne es mal Kontexte, ja, in denen du auch als Führungskraft dann auch tätig bist, ja. Also du hast sicherlich deinen ganz eigenen Kontext, ja, wo es auch viel darum geht, wie führe ich mich selbst, wie schaffe ich es dann auch selbst immer als Führungskraft, gerade auf so ein Energielevel dann auch zu sein, um diesen Perspektivwechsel, wie du ihn vorhin beschrieben hast, dann auch möglich zu machen. Dann bist du im Kontext deines Unternehmens, ja, wo sicherlich auch sehr, sehr viel passiert, getrieben natürlich durch den dritten Kontext. Und das ist, ich nenne zwar das globale Umfeld, ja, was aktuell ja auch durch sehr viele Krisen charakterisiert ist. Und das macht es natürlich, wie soll ich sagen, echt spannend, ja, und auch herausfordernd, in diesen Perspektivwechsel dann zu kommen. Aber was kann ich denn Carsten, als Führungskraft tun, damit ich selbst mehr Lust auf Zukunft bekomme? Weil das ist schon für mich auch, glaube ich, die Grundvoraussetzung für meine zweite Frage. Was kann ich denn tun, damit mein Team dann auch wieder mehr Lust auf Zukunft bekommt?
Also das Erste, also ich gebe dir recht, dass ich glaube, dass ich bei mir selbst anfangen sollte, weil wenn es für mich selber schwer ist, dann wird es natürlich für die anderen dann nochmal schwerer, sie an der Stelle mitzunehmen. Der erste grundlegende Rat lautet, wenn du es selber so empfindest, dann ist es sehr schwer, sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Meine Meinung, meine Erfahrung, ich würde immer sagen, such dir Hilfe. Also das klingt jetzt immer so wie, oh mein Gott, brauche ich jetzt einen Therapeuten? Keine Ahnung, wenn ja, ist es nicht schlimm, aber ich habe mal gelernt von meinem Coach und Mentor, Profis holen sich immer Unterstützung. Nur Amateure denken, dass sie alles alleine schaffen. Mhm. Also wenn du ein Tennisprofi bist und dein Aufschlag klappt nicht, dann holst du dir sofort den besten Trainer der Welt und sagst, was kann ich tun? Was ist mit meiner Handhaltung? Was ist mit meiner Armhaltung? Wie kann ich das hinbekommen? Das heißt, wenn du das Gefühl hast, du kommst an deine Grenzen, du weißt selber nicht genau, wie du aus der Perspektive, die dich im Moment runterdrückt oder die dir den Blick einengt, rauskommst, dann würde ich immer sagen, guck einfach, wo kann dir jemand helfen? Wo gibt es vielleicht ein Seminar? Wo gibt es einen Kurs? Wo gibt es ein Buch? Wo gibt es einen Menschen, der dich eine Zeit lang begleiten kann, einfach um dir Energie zu geben, um dir Mut zu geben und um dir vielleicht ein paar Tipps zu geben, wie kann ich die Perspektive ändern, weil es uns selber so schwer fällt, gerade in diesem, wie soll ich sagen, weniger greifbaren Bereich, dann auf einmal zu sagen, so jetzt ändere ich mal selber meinen Optimismus. Ist ja genauso, als wenn du jemanden sagst, der depressiv ist, wenn du sagst, ey, sei mal nicht so depressiv. Also der ist ein super Tipp. Also wenn ich mich gerade so fühle, dann ist das, also Hilfe holen im Sinne von andere Menschen, die dir eine Zeit lang einfach entweder zeigen können, wie es geht, oder die Energie geben. Das wäre auf jeden Fall im Hinblick auf das eigene Zukunftsdenken, das wäre aus meiner Sicht auf jeden Fall ein Tipp, weil egal, ob du es alleine auch schaffen würdest, es geht einfacher mit jemandem. Und es gibt, glaube ich, kaum einen sinnvolleren Bereich, wo man Zeit oder Geld investieren kann, als zu sagen, hey, wäre es nicht schön, wenn ich morgens wieder anders aufstehen könnte, wenn ich morgens wieder anders beginnen könnte, wenn ich mehr Lust hätte auf das, was kommt. Also ich glaube, das sollte hoffentlich jedem irgendwie etwas wert sein im Sinne von, das lohnt sich.
Und die Antwort auf den zweiten Teil meiner Frage, auf die zweite Frage, wie ich das dann, vorausgesetzt, ich bin dann auch wahrscheinlich, also wahrscheinlich vorausgesetzt, ne? Weil es gibt ja diese Abhängigkeiten. Ich bin dann in so einem Modus, dass ich auch selbst Lust auf die Zukunft habe. Was kann ich dann tun, damit mein Team Lust auf Zukunft bekommt?
Ja. Also da sind wir natürlich, also die erste Regel gilt auch beim zweiten. Das heißt also, wenn du das Gefühl hast, du kommst mit deinem Team nicht weiter, ja, auch da gibt's Leute, die dir einfach mal helfen können. Aber es hängt natürlich tatsächlich viel mit Haltung und Entscheidung zusammen. Das heißt also, selbst wenn du dich nicht so fühlst, was wäre denn, wenn du dich mal dazu entscheidest, in deinem Team einfach zu sagen, okay, Leute, wir wollen jetzt mal, ich weiß, das ist im Moment schwierig, ich weiß, dass ihr euch über manche Dinge aufregt, die es hier im Unternehmen gibt, ich übrigens auch, Klammer zu, aber wir wollen jetzt einfach mal die Dinge anders angehen und wir probieren das mal ein halbes Jahr aus und gucken dann, ob es uns damit nicht besser geht. Und dann, keine Ahnung, überlegt man sich, wie kann das konkret werden? Wie kann man sich gegenseitig stützen? Wie kann man gegenseitig vielleicht das Aber verbieten oder das Nein sagen schwieriger machen, dass man erstmal in Lösungen denkt? Und also mit Kleinigkeiten versuchen, Haltung zu verändern. Und das Dritte wäre, das, was ich natürlich ganz konkret merke und mache, ist, sich für das Team, für seine Menschen, für die man verantwortlich ist, ein Zukunftsbild zu setzen. Mhm. Das heißt zu sagen, Leute, lass uns doch mal einen halben Tag Zeit nehmen, wir setzen uns zusammen und wir überlegen, wenn wir wieder in einem Jahr zusammensitzen würden, wie möchten wir gerne dann auf das Jahr zurückblicken? Mhm. Was ist das, was wir miteinander erreicht haben? Was hat sich verändert im Miteinander, in den Dingen, die wir erreicht haben, die sich verändert haben, was ist ein lohnenswertes Ziel? Und das erarbeiten alle gemeinsam miteinander, sodass man sagt, ja, wenn wir dorthin gehen, dann lohnt sich der Weg, dann lohnt sich auch die Anstrengung, dann lohnt sich das Dranbleiben. Für viele ist ja dieses sich verändern in Haltung und Perspektive deswegen so schwierig, weil es kein lohnenswertes Ziel gibt. Also viele Change-Prozesse, viele Entwicklungen scheitern aus meiner Sicht daran, dass das Ziel entweder nicht klar ist, oder es ist klar, aber es lohnt sich nicht für den Einzelnen, der sagt, weiß ich gar nicht, warum? Also das ist überhaupt nicht. Und deswegen sage ich, nee, beschreib das emotional, so konkret, so plastisch wie möglich. Was soll sich verändert haben, dass sich der Weg lohnt für euch als Team? Wie geht ihr miteinander um? Wie sieht eine Besprechung aus in einem Jahr? Wie begrüßt ihr euch morgens? Wie feiert ihr Erfolge? Wie stützt ihr euch, wenn jemand durchhängt und Ähnliches? Und dann ist meine Erfahrung, immer kommen Menschen dann auf Ideen. Immer. Also die Leute sind nicht ideenlos, sie sind nicht dagegen, sondern seitdem ich diese Arbeit machen darf, hat sich mein Menschenbild extrem positiv gewandelt und ich merke, nein, die Menschen möchten etwas beitragen. Ehrlich. Die allermeisten sind grundlegend positiv gestaltend und wollen gelingende Dinge angehen und möchten gerne als Team gut zusammenarbeiten und möchten gerne sich freuen, dass sie morgens ins Meeting kommen und Ähnliches. Das wollen die Leute. Also die sind nicht dagegen. Nur die Bedingungen machen es ihnen häufig schwer. Aber wenn du einmal sagst, okay, wir denken jetzt mal nicht an den Weg, nicht an die Bedingungen. Wie sieht denn das Bild aus, wie wir das gerne möchten? Dann merke ich häufig, da ist so ein Aufatmen. Dann atmen Menschen durch und sagen, und ich darf jetzt wirklich, ja, schreib doch mal auf, wie hättest du es gerne? Und dann häufig sind das ganz einfache Dinge. Da entstehen keine unglaublichen Wünsche oder unglaublichen Forderungen, sondern es sind ganz einfache Dinge, dass jemand sagt, ich wünsche mir, dass wir anders miteinander umgehen und dass wir nicht immer so viel motzen. Ah, können wir das erreichen? Dann gucken sie alle an und sagen, ja, klar können wir das schaffen. Und das verändert tatsächlich etwas, wenn man eine Perspektive und ein Ziel hat, das sich für alle lohnt. Und das, wie gesagt, das muss nicht spektakulär sein. Es muss so sein, dass man sagt, hey, wo möchten wir als Team in einem Jahr gerne stehen?
Ja, da steckt ganz schön viel drin jetzt in der Beantwortung meiner Frage. aber du hast es vorhin auch nochmal gut zusammengefasst, ja, mit diesem, in dem du gesagt hast, also wirklich eine Perspektive und ein Ziel, was sich für alle lohnt, ja. Und es gibt ja auch so eine klassische Coaching-Frage, die dann sagt, wie wäre es denn, wenn es schön wäre, ja? Und allein, was die manchmal schon auslöst in meinem Gegenüber, ja? Also ist am Anfang so eine Mischung zwischen, ich bin da jetzt gerade ein bisschen überfordert mit dieser Frage, wenn es schön wäre, weil die wird mir nämlich so selten gestellt und ich erlaube es mir auch so selten, über diese Frage nachzudenken. Aber dann, wenn du quasi auch den Raum lässt, dann entsteht da wirklich was ganz, ganz Großes. Und du hast ja auch dann, ich erinnere mich, die Begrifflichkeit beitragen verwendet eben, ist für mich auch eine super wichtige Komponente, wenn es darum geht, gerade diese Ziele, die ja dann auch für alle Sinn machen sollen, gemeinsam letztendlich zu gestalten. Ne? Also gerade die Einbeziehung, wenn es darum geht, dass ein Team Ziele definiert, die Einbeziehung bei dieser Zieldefinition von jedem einzelnen Teammitglied ist aus meiner Sicht essentiell und auch zu verstehen, was denn der eigene Beitrag zu diesem Ziel letztendlich ist, weil sonst sind es irgendwelche Ziele oder auch auf das Thema Zukunftsbild komme ich gleich noch. Zukunftsbilder, die da irgendwo an der Wand hängen, wo aber jeder sagt, oh, pff, ja, schön, ja, kann ich mich aber jetzt überhaupt nicht gut mit identifizieren. Und wenn das so ist, dann haben wir, glaube ich, ein richtiges Problem. Also auch diese Mitgestaltung und Miterarbeitung von solchen Zielen, die sich dann auch für jeden lohnen, ist für mich essentiell. Ne?
Aber ich grätsch mal, ja?
Ja,
ich
bitte.
Grätsch mal kurz dazwischen. Also in dem Prozess gebe ich dir komplett recht, warum ich an der Stelle gerne das Wort Ziele vermeide, weil wir eben im unternehmerischen Kontext Ziele eben sehr schnell mit KPIs, mit Ziele müssen smart sein, die müssen messbar sein und so weiter und so fort, ja, vergleichen. Und deswegen kommt das Emotionale und das eher Soft Facts, die kommen zu kurz. Das heißt also, wenn ich in ein Team gehe und sage, so jetzt mal die Ziele, dann kommt immer dabei raus, okay, keine Ahnung, wie viele Leads haben wir gewonnen, wie viel und wie viel und wie viel. Das ist aber nicht das, was Menschen begeistert, sondern Menschen begeistert, wenn sie das Gefühl haben, dass sie das meinetwegen gemeinsam erreicht haben und so weiter. Deswegen versuche ich immer auch da die Perspektive zu wechseln und nicht zu schnell von Zielen zu sprechen, damit sie nicht einfach nur, ich habe gar nichts gegen Zahlen, ich habe auch gar nichts gegen Erfolg, ich habe auch gar nichts gegen konkrete Dinge, die man sich vornimmt. Aber ich glaube, die sind die Folge einer guten Arbeit und die sind nicht das Ziel an sich. Und die Frage ist, wie wollen wir eigentlich gut zusammenarbeiten? Wenn wir die nicht beantworten, dann können wir uns da Ziele hinsetzen, wie wir wollen. Dann wird das entweder sehr, sehr mühsam, sehr, sehr qualvoll oder sehr, sehr anstrengend, aber nicht freudvoll.
Wichtig, dass du da jetzt reingegrätscht bist, ja, weil also ich habe im Prinzip diese Begrifflichkeit des Ziels aufgegriffen, weil du gesagt hast, Perspektiven und Ziele, die sich lohnen. Ja, ich bin zu 100% deiner Meinung, auch gerade was das Thema Emotionen anbelangt. Und du hast mir auch mal erzählt, Carsten, dass gemäß deiner Wahrnehmung in Unternehmen oft so eine eingeschränkte Sicht auf das Thema Zukunftsgestaltung dann auch da ist. Das heißt, dort wird oft auch vergessen, ja, gerade diese Emotionen dann auch entsprechend, und das hast du jetzt auch nochmal gesagt, einzubauen, ja. Welche Rolle spielen denn deiner Meinung nach Emotionen und Intuition, fällt mir jetzt auch noch ein, bei der Zukunftsgestaltung und wie kann ich das denn als Unternehmen oder auch als Führungskraft berücksichtigen bei dem Thema Zukunftsgestaltung und kann auch gerade Emotionen dann die entsprechende Bedeutung zukommen lassen?
Also die Rolle ist für mich relativ einfach, weil wir das in unserem tagtäglichen Leben selber immer sehen können, dass wir unsere Entscheidungen aufgrund von Emotionen treffen. Wir versuchen die zwar dann häufig rational noch zu begründen, aber wenn wir ehrlich sind, dann ist ein Großteil all unserer Entscheidungen ist bedingt entweder durch Emotion oder so wie du sagst, durch Intuition, durch Erfahrungswissen. Ich habe das Gefühl, der passt dazu. Ich habe das Gefühl, da könnte es lang gehen. Das können wir häufig kaum mit Worten ausdrücken, weil es eben aus einem Areal kommt in unserem Denken, in unserem Fühlen, der es schwierig macht, das mit Worten auszudrücken. Also wir kennen das. Das heißt, wenn du an die Zukunft gehst und sie nicht mit Emotionen verbinden kannst, sie nicht für dich attraktiv, begeisternd, lohnenswert ist, wirst du nicht die Energie aufbringen, dran zu bleiben. Das ist eben... Deswegen scheitern so viele Leitbilder, scheitern so viele Strategieansätze, scheitern so viele Projekte und so weiter, weil sie halt nur rational gesetzt werden und Menschen keinen Bezug dazu haben, warum sich das Erreichen dieses Zieles lohnen würde. Mhm. Also das ist für mich die ganz einfache Grundlage. Und deswegen, wenn ich in Sachen Zukunft mit Menschen, mit Teams arbeite, dann gebe ich ihnen so viel auf der einen Seite Mut und auf der anderen Seite Richtungsanweisung, dass sie darüber schreiben, wie fühle ich mich in Zukunft? Wie feiern wir gemeinsam? Wie begrüßen wir uns? Was nehme ich morgens wahr? Warum gehe ich eigentlich gerne? Also, dass Menschen in das hineinkommen, wo sie sagen, ja, im Grunde fühlen sie es ja, nur sie haben es natürlich irgendwie gelernt, runterzudrücken oder abzukapseln oder wegzuschneiden oder wie auch immer. Weil sowas bespricht man ja nicht, wenn ich mit so Unternehmern, Führungskräften der alten Schule rede, die denken immer noch, wenn man über Emotionen redet, ja, bei uns soll jetzt hier jeder rumweinen oder so. Also da gibt's ja oftmals ganz krude, komische Bilder noch, was dazugehört. Aber interessanterweise wünschen sich ja trotzdem alle Führungskräfte, alle Unternehmen wünschen sich ja begeisterte Mitarbeiter. Also sie wünschen sich Leute, die hochidentifiziert, hochmotiviert sind, begeistert sind. Auf der anderen Seite sagen sie aber, nee, aber bitte jetzt keine Emotionen reingeben. Dann denke ich mir mal, das ist eine ganz spannende Gleichung. Also ich tue nichts rein, es soll aber alles rauskommen. Also das heißt, du wirst keine begeisterten Menschen erreichen können, wenn Begeisterung nicht in Emotionen auch Platz haben kann. Insofern, das müssen wir neu lernen, dass das nichts Böses ist, nichts Falsches ist, nichts ist, was in Unternehmen und Führung nichts zu tun hat, sondern was so elementar menschlich ist, dass wir uns damit keinen Gefallen getan haben, dass wir irgendwann mal gedacht haben, das lassen wir doch am besten aus unseren Excel-Tabellen und PowerPoints mal raus, weil das ist ja nicht messbar und da kommen wir dann sowieso nur irgendwie auf komische Wege. Deswegen machen wir das mal anders.
Ja, vielen Dank, dass du das auch nochmal erklärt hast. Also gerade diese sehr wichtige Komponente der Emotionen auch im Kontext von Zukunftsgestaltung. Du hast das Zukunftsbild eben erwähnt, ja, und ich hatte bereits in der Intro gesagt, Carsten, dass du auch, wie gesagt, für die Entwicklung von so einem Zukunftsbild oder diesen Zukunftsbildansatz dann auch stehst. Du hast es vorhin mal leicht, Entschuldigung, anskizziert. Jetzt bin ich ja immer bestrebt, soweit es möglich ist, im Rahmen von diesem Leadership Talk Podcast diese Praxisnähe auch zu erzeugen. Ist es dir möglich, diesen Ansatz mal kurz zu beschreiben und vielleicht auch mal so ein Beispiel zu geben, wie sowas konkret aussehen kann?
Also der Ansatz ist im Grunde, ja, von der Grundidee her recht einfach, keine Raketenwissenschaft, kein Geheimnis, kein Geheimwissen, kein und so weiter, sondern hat sehr viel mit, da schließt sich der Kreis wieder mit Haltung und Entscheidung zu tun. Und ich mache mal ein konkretes Beispiel. Man geht meinetwegen, jetzt ist noch Jahresbeginn, noch relativ früh im Jahr, man geht in seine Teamklausur, in die Jahresauftakts-Meeting oder wie auch immer hinein und man sagt, okay, Leute, wir machen das jetzt mal anders. Und dann gucken schon alle ganz groß und sagen, wie anders? Ja, wir machen das jetzt mal anders als sonst. Wir machen jetzt nicht hier irgendwie ganz viele Ziele aufschreiben und ganz viele To-Do-Listen, dass alle schon wieder stöhnen und sagen, wie soll ich das denn jetzt auch noch alles neben meinem täglichen To-Dos haben, sondern erstens, es gibt eine Regel heute, es gibt zwei Regeln heute. Die erste Regel lautet, wir denken nicht an den Weg heute. Das heißt, an den Weg zu denken, wie kommen wir dahin, ist heute verboten. Ab morgen denken wir an den Weg, heute nicht. Warum? Weil wenn wir an den Weg denken, wird sofort unsere Perspektive kleiner. Wir denken sofort an Hindernisse, an Dinge, die wir eben, das haben wir schon probiert, das klappt nicht und so weiter. Also all das kennen wir. Und die zweite Regel lautet, es wird nicht diskutiert. Warum? Weil diskutieren nimmt sofort die Energie raus. Es geht nicht darum, dass Menschen nicht miteinander sprechen dürfen, aber diskutieren im Sinne von Recht haben wollen. Der eine sagt, ich wünsche mir gerne, dass wir im Team uns dreimal in der Woche in Präsenz sehen. Und unter Garantie steht der Nächste auf und sagt, nee, geht nicht, will ich nicht und so. Und dann diskutiert man, und das kennen alle. Nach einer halben Stunde hat keiner mehr Lust, weil die ganze Energie ist raus. Man hat sich festgehakt, man hat seine Bilder, seine Urteile über die anderen und so weiter. Deswegen in dem Prozess, erste Regel, nicht an den Weg denken, zweitens nicht diskutieren, nur sammeln, also nur zuhören. Wenn der eine sagt, dreimal gesagt, ach so, das ist dir wichtig. Ja, das ist mir wichtig. Also ich brauche es nur einmal. Ach so, habe ich gar nicht gedacht, dass du das und so. Also nicht recht haben wollen, sondern erstmal hören. Und dann dann im Prinzip all das sammeln, was einem wichtig ist. Das heißt, wie möchte man gerne zum Beispiel miteinander kommunizieren? Wie möchte man gerne die Arbeit miteinander vielleicht weiterentwickeln? Wie will man gerne mit den Dingen umgehen, die in der Vergangenheit schwierig sind? Das heißt also, man sammelt einfach mal die Punkte, wo man sagt, okay, wenn ich mir vorstelle, wir sind in einem Jahr wieder zusammen, was sind die zentralen Punkte, die anders sein sollen? Und dazu wird gesammelt aus der gesamten Runde, was wünschen sich die Menschen? Und das kann dann immer wieder priorisiert werden oder man kann, keine Ahnung, Punkte kleben, Stimmen verteilen. Man kann immer wieder sagen, ah, okay, das ist uns also allen wichtig. Zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man bei den Werten ist, pünktlich zu Meetings kommen und die Handys sind aus. Das ist uns allen wichtig. Das ist uns wichtiger, als dass wir uns in Präsenz sehen oder so. Und da kriegt man ein Gefühl dafür, wie es eigentlich so in der Gruppe geht. Und das Ganze mündet dann darin, dass tatsächlich Raum gegeben wird, dass jede und jeder mal etwas aufschreibt. Ich bin ganz großer Fan von Papier und Stift, also nicht digital, sondern man nimmt sich einen Zettel, einen Block, ein schönes Buch und schreibt dorthin, es ist genau heute in einem Jahr und ich erlebe diesen Tag, wir kommen wieder zusammen zu unserem Jahresauftakt-Meeting. Was ist anders? Was feiern wir? Was hat sich im letzten Jahr verändert? Was hat sich an meiner Sicht verändert? Was hat sich vielleicht auch an meiner Rolle verändert? Wie bin ich anders im Team unterwegs? Wie gehen wir miteinander um? Wie werden wir wahrgenommen im Unternehmen? Warum haben sich Dinge dann verändert? Und erstmal völlig ungeachtet dessen, wie wir das erreichen, sondern damit erstmal eine Vorstellung entsteht von dem, was man möchte. Und das liest man sich vor am Ende. Und alleine das ist ein Moment, da entsteht so viel an Gemeinsamkeit, so viel an Offenheit, so viel an Emotionen. Ich erlebe es immer wieder, da fließen auch Tränen, weil Menschen dann tatsächlich berührt sind, dass sie sowas mal sagen dürfen. Und interessanterweise, seitdem ich das so mache, merke ich, der Blick richtet sich automatisch auf das Gemeinsame. Das heißt, in früheren Strategie-Zielfindungs-Workshops, die ich gemacht habe, hat sich der Blick immer auf das Trennende am Anfang gerichtet. So, wo muss ich denn jetzt aufpassen? Was muss ich verteidigen? Wo muss ich meine Meinung durchsetzen? Was ist jetzt? Und so weiter. Und wenn ich mit dieser anderen Sichtweise in den Tag, in das Meeting gehe, dann schauen alle auf die über 80% und die sind es meistens, die gemeinsam sind. Und dann werden die 20%, die wir unterschiedlich sehen, nicht mehr so wichtig. Nein, die sind nicht weg, aber sie sind in der Bedeutung anders. Dann sagen wir, ey, lass uns doch mal auf die 80% gucken, die wir gemeinsam haben. Wenn wir die schaffen, wäre das nicht super? Und dann gucken sie alle an und sagen, ja klar. Wenn wir das hätten, dann würden wir richtig feiern nächstes Jahr. Das wäre großartig. Und die 20%, ja gut, gucken wir einfach mal. Vielleicht schaffen wir davon was, vielleicht auch nicht. Wenn wir uns da im Moment noch nicht einig sind, ist nicht schlimm. Aber Fokus auf das, was wir gestalten können. Fokus auf das, was möglich ist. Auf das, was wir wollen. Auf das, worauf wir Freude haben. Und uns daran draufstürzen und uns daran entlang hangeln im nächsten Jahr. Und dann einfach machen. Also letztendlich ist das keine Sache, die man vor der man Angst haben muss oder so. Natürlich helfe ich gerne, aber im Grunde kann man es einfach machen.
Ja, vielen Dank. Also ich weiß jetzt nicht, wie es unseren ZuhörerInnen da draußen gerade geht, aber für mich war das super verständlich erklärt vom Ansatz, auch vom Prozess, auch gerade was die Rahmenbedingungen sind. Ja, für mich auch sehr, sehr nachvollziehbar, deine Aussagen dabei nicht an den Weg zu denken oder auch groß rumzudiskutieren, dann auch jedem die Möglichkeit zu geben, quasi seine Wünsche zu äußern, das auch zu dokumentieren, ist, glaube ich, auch eine sehr wichtige Komponente. Und ich kann mir das schon vorstellen, so wie du es beschreibst, dass am Ende von solchen Sessions, wenn dann auch jeder in der Gruppe das dann auch vortragen und vorlesen, wie du es gesagt hast, darf, dass da auf einmal auch Emotionen dann entstehen und dass man das dann am Ende des Tages auch so ein bisschen abbindet, indem man sagt, okay, jetzt, wir haben auch einen gemeinsamen Nenner, also gerade diese 80%, die du da erwähnt hast. Vielen Dank auch für die Beschreibung dessen und ganz zum Schluss hast du ja gesagt, einfach machen. Das ist übrigens was, Carsten. Ich habe ja gerade so eine aktuelle Podcast-Folge, das ist so eine Compilation, ja, sage ich mal, aus Zitaten von meinen bisherigen Gästen, gerade zum Thema Zukunftsmut und Zukunftsvertrauen. Und was sich wie so ein roter Faden durchzieht, das ist wirklich dieses aktiv werden, einfach machen, ins Tun kommen, ja, und die Zukunft dann auch selbst in die Hand zu nehmen, ja. Und ich glaube, das ist ja auch immer was, wenn du sagst, ich möchte da Menschen bewegen, gerade in dieses Tun zu kommen, wo du sagst, das unterstreichst du wahrscheinlich doppelt und dreifach, oder?
Ja, losgehen. Der Weg entsteht beim Gehen, also natürlich auf ein gemeinsames Ziel hin, das wäre wunderbar, aber jetzt nicht, man muss nicht wissen, wie jeder Schritt aussieht. Und wir haben irgendwann mal gelernt, du musst aber jetzt einen Meilensteinplan haben, musst genau wissen, wie jedes und so weiter. Und jeder, der in großen Projekten arbeitet, der weiß, wenn wir losgegangen sind, können wir den Plan sowieso wieder neu machen, weil sich Dinge verändern beim Gehen und so weiter. Deswegen mehr Kraft auf das Ziel, mehr Kraft auf die Haltung legen und weniger Energie in, wir müssen jetzt jeden Schritt wissen, verschwenden.
Sehr schön. Mehr Kraft auf das Ziel und mehr Kraft auf die Haltung. Carsten, die Zeit ist jetzt so schnell verflogen und ich bin mir ganz sicher, dass du unsere ZuhörerInnen mit deinen Gedanken, Ideen und vor allem deiner Expertise Lust auf Zukunft gemacht hast. Am Ende dieser großartigen Unterhaltung möchte ich dich bitten, dass du mir die drei folgenden Fragen beantwortest. Meine erste Frage, Carsten, ist, was möchtest du denn den HörerInnen von What I Do Inspires You konkret mit auf den Weg geben, um Führung besser und menschlicher zu machen?
Führung besser und menschlicher zu machen. Also, ich mache da jetzt kein neues Fass auf, ich wiederhole gerne einfach, ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, jeder Mensch ist ein Wunder und wenn man das sieht, dann wird man das entdecken. Wenn ich mich selber nicht so wichtig nehme, dann fällt mir vieles leichter, also dann kann ich leichter führen, dann kann ich leichter über den Schatten springen. Das heißt also, mich weniger ärgern an der Stelle, sondern den anderen als riesige Bereicherung, Potenzial und Chance sehen und nicht immer zu denken, ich habe jetzt die Wahrheit mit Löffeln gefressen, ich bin auch nur ein Mensch. Und ich glaube, wenn man sich an der Stelle, klingt jetzt platt, aber wenn man sich menschlicher begegnet, dann wird auch Führung leichter und dann wird vieles einfacher. Ich glaube, Menschen wollen oftmals einfach nur als Menschen gesehen werden und nicht als Human Resources und so weiter.
Ja, wie die wir uns intensiv, glaube ich, mit der Thematik beschäftigen, sehen das, glaube ich, gar nicht so als platt an, diese Aussage, ja, sondern da steckt ganz, ganz viel dahinter, obwohl es vermeintlich platt und einfach klingt, ja. Auch gerade dieses Menschen wollen, dass man ihnen menschlich begegnet. Aber wie wir ja ganz oft sehen, im täglichen Miteinander und auch insbesondere in der Führungsarbeit, ist es noch nicht selbstverständlich, obwohl du auch zwischendurch gesagt hast, es gibt auch mittlerweile, das sehe ich ähnlich, sehr viele gute Beispiele. Insofern, liegt da auch noch ein Stück weit des Weges vor uns, gerade was diesen menschlicheren Umgang anbelangt. Ja, vielen Dank, Carsten, für die Beantwortung dieser Frage. Deinen Zukunftsbildansatz, den wir ja eben kurz ansprechen konnten, der hat mich und ich denke auch unsere HörerInnen sehr, sehr neugierig gemacht. Wie kann ich denn als Führungskraft was konkret in einer meiner nächsten Treffen schon mit meinem Team tun, um die ersten Schritte für die Gestaltung eines gemeinsamen Zukunftsbilds zu gehen?
Indem ich ganz konkret mich selber erstmal entscheide, dass ich die Zukunft wieder als Gestaltungsraum annehmen möchte für mich und als Chance, die ich für mein Leben ergreifen möchte und mit meinem Team ganz konkret das nächste Mal in eine Sitzung, wenn ich es noch nicht gemacht habe, anders zu starten und zwar nicht mit To-Dos, nicht mit wie auch immer, sondern ihnen zum Beispiel einfach 2, 3 positive Nachrichten einfach mal vorlese oder vorspiele. Also das heißt, es gibt wunderbare Webseiten, die sich nur damit beschäftigen, Positives aufzunehmen, was es halt nicht in unsere normalen Nachrichten schafft. Es gibt ganz großartige YouTube-Channels, die Beispiele zeigen, wie Dinge gelingen auf der Welt und das berührt jeden Menschen. Mhm. Also einfach zu zeigen, was geht. Mhm. Vielleicht findest du was mit deiner Branche zu tun hat, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, aber einfach zu sagen, hey Leute, da draußen gibt es unzählige Möglichkeiten, die jeden Tag gelöst werden. Unzählige Menschen, die sich daran machen, Lass uns doch einfach mal darauf schauen und nicht auf das alles, was nicht geht.
Sehr schön. Meine dritte Frage, die schließt sich jetzt so ein bisschen an das an, was du gerade gesagt hast. Also jemand wie ich, ja, der sehr gerne sehr viele Nachrichten konsumiert, der hat es in Zeiten wie diesen, wo es gerade mehrere parallele Krisen gibt, nicht gerade einfach, trotzdem optimistisch und voller Zukunftsmut in die Zukunft zu schauen. Was ist denn dein konkretes Mutmacher-Plädoyer, Carsten, wie es nicht nur mir, sondern auch unseren HörerInnen gelingen wird, die Zukunft positiv zu gestalten?
Ja, dir, lieber Joachim, und natürlich auch allen anderen würde ich sagen, Leute, guckt weniger Nachrichten. Also die wichtigen Dinge werden euch auf jeden Fall erreichen. Ihr müsst die nicht jede Stunde im Ticker wahrnehmen. Das wird euer Denken und eure Haltung in eine gewisse Richtung prägen. Mhm. Das heißt, weniger von den klassischen Nachrichten und mehr zwischendurch Dinge suchen, die dir zeigen, was gelingt und wie das Leben im Grunde funktioniert und wie wir im Grunde funktionieren und wie sich Menschen für Menschen einsetzen und was neben all dem, was uns als Krise im Moment beschäftigt, trotzdem Tag für Tag passiert, was wir gar nicht wahrnehmen. Also das ist tatsächlich mit die stärkste Kraft, die ich gemerkt habe, die ich gelernt habe, richte deinen Blick auf was anderes. Und das Wunderbare ist, die sozialen Medien machen uns das vor. Das heißt, je mehr du solche Dinge suchst, je mehr du die likest und wie auch immer, wird sich deine Bubble ändern. Also bei mir ist das so, ich kriege fast nur noch ausnahmslos positive Dinge mit, weil Social Media verstärkt dann deine Bubble. Und ja, in diesem Falle nutze ich das einfach positiv. Das heißt also, ja, wenn die schon so funktionieren, dann sollen sie mir bitte auch jetzt nicht mehr den ganzen Müll vor die Haustüre kippen, sondern dann sollen sie mir auch was Schönes liefern und das machen sie. Das heißt also, man kann auch Informationsaufnahme, um es jetzt mal so zu sagen, man kann es auch positiv nutzen, indem man den Algorithmus dazu nutzt, dich mit Positiven zu füttern.
Sehr schön, vielen Dank. So, mich hast du jetzt schon mal zum Strahlen gebracht, aber auch ein bisschen zum Nachdenken über meinen Nachrichtenkonsum. Ja, werde ich versuchen, so ein paar Sachen dann noch umzusetzen. Ja, vielen Dank, lieber Carsten, für dieses sehr inspirierende und auch super, finde ich, motivierende Gespräch. Ich wünsche dir, dass du noch ganz viele Menschen mit deinen Gedanken zur Zukunftsgestaltung motivieren und begeistern kannst. Vielen Dank.
Ich danke dir, Joachim.
Gerade ist mein Gespräch mit Carsten Fuchs zu Ende gegangen und ich bin wirklich sehr beeindruckt, welches Bild Carsten von Führung hat, indem er den Menschen als ein Wunder ansieht und dazu aufruft, sich menschlicher zu begegnen und sagt, Menschen wollen einfach nur als Menschen gesehen werden. Habt ihr auch Lust auf Zukunft bekommen und seht ihr nach dieser Folge mit Carsten auch wie ich mehr Möglichkeiten anstatt das, was nicht geht? Ich versuche meinen Konsum an klassischen Nachrichten zu reduzieren und das mehr wahrzunehmen, was gelingt und meinen Blick auf das zu richten, was wirklich positiv ist. Wie am Ende einer jeden Podcast-Folge möchte ich auch diesmal die Höhepunkte des Gesprächs zusammenfassen und euch wie gewohnt gerne noch ein paar hilfreiche Impulse und Fragen mit auf den Weg geben. Erstens, Carsten Fuchs sagt, wer führt, muss Menschen mögen. Und für ihn ist Führung etwas, was man lernen kann. Wenn man die beiden Haltungen einnimmt, das heißt, erstens, der Mensch, der mir gegenübersteht, ist ein Wunder und wie kann ich mit diesem Wunder umgehen? Und zweitens, Führung ist ein Lernprozess, dann wird sich das auch im Führungsverhalten niederschlagen. Führung hat laut Carsten sehr stark etwas mit Werteorientierung zu tun. Je mehr Menschen aktuell verunsichert sind und auf der Suche nach Werten sind, desto größer wird die Verantwortung von Führung und uns Führungskräften. Wenn sich Rahmen und Lebensbedingungen ändern, dann ist Führung zwar keine therapeutische Funktion, aber die Führungskraft muss Dinge wahrnehmen und auf die individuellen Gegebenheiten bei den Geführten eingehen. Das bedeutet aber auch einen Spagat für viele Führungskräfte, denn sie haben quasi Druck von oben Leistungen zu bringen und auf der anderen Seite müssen sie den individuellen Bedürfnissen der MitarbeiterInnen gerecht werden. Führungskräfte werden nur dann der Komplexität des aktuellen Lebens und der Menschen gerecht und meistern die aktuellen Herausforderungen in der Führung, wenn sie bestmöglich mit sich selbst umgehen. Damit das eben erwähnte Spagat zu schaffen ist und sie selbst nicht aus der Kurve fliegen. Des Weiteren ist es wichtig, dass man als Führungskraft selbst Lust auf Zukunft hat und diese auch den MitarbeiterInnen vermittelt. Das heißt, auch in stürmischen Zeiten immer wieder das Gefühl geben, dass man das gemeinsam schaffen wird. Wie ist eure Haltung in der Führung und wie ist eure Meinung zur Perspektive von Carsten Fuchs, dass man Menschen mögen muss, wenn man führt? Wie gelingt es euch, das beschriebene Spagat in Führung, nämlich dem Druck von oben gerecht zu werden und dabei gleichzeitig den individuellen Bedürfnissen der MitarbeiterInnen gerecht zu werden? Durch was schafft ihr es, euch selbst und euren MitarbeiterInnen Lust auf Zukunft zu machen? Für Carsten gibt es nicht die eine Definition von Zukunft. Sein Bild von Zukunft ist die Vorstellung, dass die Zukunft nicht fertig ist. Viele Menschen haben das Empfinden, dass sie nichts Wesentliches an der Zukunft verändern können. Carsten hält diesem Bild entgegen, was wäre, wenn es stimmt, dass die Zukunft dadurch entsteht, was wir uns denken und vorstellen können. Das heißt, wir können die Zukunft selbst gestalten und die Zukunftsgestaltung hängt davon ab, dass eigene Vorstellungen zur Zukunft werden können. Hier ist dann die Frage entscheidend, was ich mir vorstellen kann und was ich mir vorstellen möchte. Wir brauchen eine Zukunftshaltung. Sehe ich die Zukunft als etwas Positives und wir gehen hier mit einem Zukunftsoptimismus ran, dann lege ich dadurch auch die Grundlage für eine selbstbestimmte und positive Zukunftsgestaltung. Als Führungskraft ist es nicht nur wichtig, diese Zukunftshaltung zu haben, sondern diese auch konsequent als eine Entscheidung dauerhaft durchzuhalten und eine Gewohnheit aufzubauen. Das führt dann auch zu dauerhaften Verhaltensänderungen bei den MitarbeiterInnen. Was ist euer Bild von Zukunft? Mit welcher Haltung geht ihr ran an die Zukunftsgestaltung? Durch welche Gewohnheiten und Rituale gelingt es euch, einen Zukunftsoptimismus bei euch und euren Teams zu erreichen? Drittens, Führungskräfte sind der Motor für Entwicklung und haben eine wichtige Rolle bei der Zukunftsgestaltung. Auch Führungskräfte sollten sich bei Bedarf externe Unterstützung suchen, um etwas an ihrer Haltung gegenüber der Zukunft zu verändern, um den Perspektivwechsel in Richtung Zukunftsmut und Zukunftsoptimismus hinzubekommen. Vorausgesetzt, dass ich selbst Lust auf Zukunft habe, kann ich mein Team durch bewusste Entscheidungen und Haltungs- und Handlungsveränderungen dazu bewegen, positiv in die Zukunft zu schauen. Hier helfen oft auch schon kleine Schritte, sowie auch die gemeinsame Gestaltung eines Zukunftsbilds. Das heißt, sich einfach mal die Frage stellen, was ein lohnendes Ziel ist. Wenn man eine Perspektive und ein Ziel hat, das sich für alle lohnt, dann entsteht Veränderung in Richtung einer positiven Zukunftsgestaltung. Emotion und Intuition spielen bei der Zukunftsgestaltung eine wichtige Rolle. Viele Entscheidungen werden aufgrund von Emotionen und auch Intuition getroffen, obwohl wir natürlich versuchen, diese rational zu begründen. Das heißt, wenn man in die Zukunft geht und diese nicht mit Emotionen verbinden kann und nicht als attraktiv, begeisternd und lohnenswert ansieht, dann wird man nicht die Energie aufwenden können, um dauerhaft dran zu bleiben. Carsten Fuchs beschreibt den Ansatz Zukunftsbilds anhand eines Praxisbeispiels. Hier gibt es zwei Regeln. Nicht an den Weg denken, wie man zum Ziel kommt, und zweitens, es wird nicht diskutiert im Sinne von Recht haben wollen, sondern einfach nur sammeln, was einem wichtig ist. Der Blick richtet sich dabei auf das Gemeinsame und nicht auf das Trennende und man sollte mehr Kraft auf das Ziel und die Haltung legen, anstatt zu viel Energie auf den Weg zu verschwenden. Die ersten Schritte für die Gestaltung eines Zukunftsbilds sind, dass ich entscheide, dass ich die Zukunft als Gestaltungsraum ansehe. Inwieweit spielen bei euch Emotionen bei der Zukunftsgestaltung eine Rolle und wie schafft ihr es, Emotionen in den Gesprächen mit euren Teams genügend Raum zu geben. Hat euch der Ansatz zur Zukunftsbildgestaltung angesprochen? Was ist euer konkreter erster Schritt, um ein Zukunftsbild für euch und euer Team zu gestalten? Wie möchtet ihr denn in Zukunft leben und wie möchtet ihr arbeiten? Abonniert den Podcast und folgt What I Do Inspires You auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Dort teile ich regelmäßig interessante News zum Thema Leadership und ihr bekommt auch immer wieder eine Rückmeldung auf eure Fragen rund um das Thema Führung und auch zum Podcast. Teilt den Podcast in eurem Netzwerk und werdet Teil einer inspirierenden Leadership-Community.